Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Hallo Tobi.
Guten Abend Thomas, hallo, da sind wir wieder zur fast gewohnten Zeit.
Fast.
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 Ja, ja.
Nah dran. Fast.
Nah dran, knapp daneben ist auch vorbei.
Ja, ich hatte eigentlich mehr so mittendrin statt nur dabei.
Mittendrin statt nur dabei, ja, kann man auch machen. Jetzt haben wir alle Karlauer durch, die uns dazu eingefallen sind.
Ja.
Gut, dann lass uns anfangen und lass uns nochmal kurz darauf hinweisen, dass wir heute wieder die kleine smarte Bank Contest an Bord haben. Und was Contest macht und was Contest vor allen Dingen so smart macht, das erzählen wir euch im Laufe der Sendung. Ja. Jetzt bist du sprachlos.
Ich bin ganz Ohr, wie immer.
Ich habe doch gesagt, im Laufe der Sendung, ja, dann ja. Geht's ja traditionell mit unseren Themen weiter. Ja, dann lass uns noch mal ein bisschen über Corona sprechen.
Da hatten wir jetzt auch wieder hier unsere ganzen Ballermann-Heimkehrer demnächst.
Ach, hör doch auf, diese ganzen bekloppten Urlauber. Also, wo ich das gesehen habe.
Vor allem die Diskussion jetzt hier schon wieder zu dem Thema. Ja. Oh mein Gott.
Ja, es ist. Lassen wir das lieber raus, das Thema mit den Urlaubern, das bringt nichts. Lass uns lieber über Apple sprechen, weil da gibt's auch so ein paar Dinge, die, wie gesagt, sehr situationsbedingt nochmal geändert worden sind. Wir erinnern uns, vor ein paar Wochen gab's ja ein Memo, dass Apple im Begriff ist, wieder zurückzukehren auf den Campus und wieder Vorkehrungen trifft, dieses zu tun. Jetzt gibt's ein aktualisiertes Memo, dass sie wieder etwas zurückrudern und das dieses Jahr wahrscheinlich so erst Ende des Jahres, das ist jetzt die grobe Prognose, dass Ende des Jahres in den Staaten wohl wieder auf den Campus zurückgekehrt wird oder komplett auf den Campus zurückgekehrt wird. Daran sieht man natürlich, wie situationsbedingt man reagieren muss und dass man derzeit wirklich nur noch auf Sicht fahren kann und auf Sicht reagieren und agieren kann. Sie haben sogar gesagt, dass viele Retail-Stores, die derzeit geschlossen wird, dass dort viele Mitarbeiter im Retail-Store auch mittlerweile vom Homeoffice arbeiten, wie das ja, natürlich... Genau.
Das wollte ich auch noch erwähnen, ja.
Wie das natürlich funktionieren soll, frage ich mich bei den Leuten, die was verkaufen sollen oder die eigentlich im Kundenkontakt stehen, was die dann für Aufgabe übernehmen sollen im Homeoffice, das ist für mich jetzt noch fraglich.
Ich habe mich das auch gefragt. Allerdings kann man da auch wieder sagen, du kannst ja auch hier Beratungen beziehungsweise eventuell Sachen, die halt anfallen oder wo sich Kunden per Telefon melden, das kannst du natürlich auch ins Homeoffice weiterstellen. Wenn es da Fragen gibt, wie kann ich mein Gerät einschicken zur Reparatur, eine Kaufberatung eventuell, das kann man ja schon da auch aus dem Homeoffice raus machen. Aber viel mehr wird schwierig, ja, weil gerade Apple ja auch davon gesprochen hat, den Kontakt zum Kunden halt zu halten vom Homeoffice aus. Will man einen Kunden zu dir privat nach Hause schicken? Sollst du einen Kunden zu Hause besuchen, was natürlich auch noch eine Möglichkeit wäre, Geräte abzuholen, je nachdem, wie weit das entfernt ist, ja, oder wenn die in der Stadt sind, wäre vielleicht noch eine Idee. Aber ansonsten, wie gesagt, alle außer Telefon und da vielleicht noch Fragen beantworten oder Termine ausmachen für irgendwas. Wir hatten ja auch schon mal gesprochen über diese Abgabestellen für Geräte, wo Apple ja diese Drive-Ins einrichten wollte. Ich weiß gar nicht, ob sie es gemacht haben, wie es läuft, ob es mittlerweile eingestellt wurde, weil ja teilweise wieder eröffnet wurde. Jetzt wurde teilweise gerade Kalifornien etc. Wieder geschlossen, Apple-Läden. Das ist halt eine schwierige Situation in den Staaten. Ne?
Etwas besser sieht es in Europa aus, weil da sieht es so aus, dass man in den Plan oder in den kommenden Wochen eine Rückkehr in die Firmen, in die Büros plant und dass man da halt in den kommenden Wochen eine komplette Rückkehr in den normalen Betrieb plant, was man halt in den heutigen Zeiten normal nennen kann. Es ist ja im Endeffekt derzeit gar nichts mehr normal. Ja.
Ja, die Frage ist auch, das haben ja auch immer alle gesagt, wartet mal den Sommer ab. Mittlerweile heißt es, wartet mal den Herbst ab. Die Lage wird sich im Winter entspannen. Ich bin mal gespannt.
Ich bin echt mal gespannt. Solange wir kein Impfstoff haben, kein Gegenmittel haben, wird sich da nichts signifikant ändern. Man wird die Situation besser handeln können in irgendeiner Form durch die ganzen Hotspots, die man hat und die man dort vor Ort besser in Anführungsstrichen ins Lockdown schicken kann. Solche Situationen werden sich verbessern oder durch solche Maßnahmen werden sich die Situationen etwas verbessern können, weil man halt mit der Pandemie etwas besser umgehen kann, weil man halt auch was gelernt hat aus der Situation heraus oder aus den Erfahrungen, die man gemacht hat. Aber ohne Impfstoff, ohne Medikamente, die wirksam sind, die wirklich auch nachweisbar wirken, wird sich da nichts großartig die Situation verbessern.
Das könnte dann schlecht aussehen, weil momentan sind sie ja am Schwarzmalen, was einen Impfstoff betrifft.
Ja. Ja. Ja.
Ja.
Ja, es ist nicht schön.
Minute.
Ja, das macht mir alles ein bisschen Sorgen.
Ja, das muss man mal, wie gesagt, abwarten, wie sich die Lage dann noch entwickelt. Ja. Aber steckt man, wie sagt man so schön, man steckt ja nicht drin. Ja.
Nein.
Wir können eh nur das machen, was quasi empfohlen oder in Extremfällen vorgeschrieben wird, aber
das ist so.
Wäre schön, wenn sich jeder dran hält.
Dann wäre es wahrscheinlich noch etwas besser, das Ganze. Ja. Oder die Situation wäre noch etwas entspannter.
Gut. Aber was habe ich zuletzt gerade wieder unter einem Artikel zu dem Thema gelesen? Impfstoff ist ja schön, ja, wenn nicht diese Mikrochips wären. Alle in den Impfstoffen.
Ja, ja, ist klar. So,
what the fuck?
Ja.
Und vor allem dann die Likes zu dem Kommentar. Ich so, ja, what, ey, Freunde.
Sagt ja alles.
Freunde.
Sagt
alles. Okay, aber hier, genug zu
diesem lass uns das Corona-Thema verlassen. Das stimmt mich depressiv. Lass uns zum nächsten Thema gehen. Lass uns über Apple HomeKit sprechen. Da gibt es einen kleinen Nachtrag oder besser gesagt eine kleine Ergänzung. Das macht Apple ja immer wieder in regelmäßigen Abständen, dass sie ihre Webseite oder ihre Special HomeKit-Seite aktualisieren und kompatible Produkte nachtragen und dort auflisten. Und das ist auch diesmal passiert. Es gibt 89 neue gelistete HomeKit-Produkte. Diesmal ist es sehr interessant, was alles bei Harman Kardon dazugekommen ist, durch Firmware-Updates von Harman Kardon etc. an kompatiblen AirPlay-Lautsprechern. Auch etwas ältere Geräte wurden kompatibel. Speziell auch die ganzen Soundbars von Harman Kardon, JBL ist ja alles mehr oder weniger eine Suppe oder ein Konzern, um das ein bisschen vornehmer auszudrücken. Und da gibt es jetzt, wie gesagt, eine ganze Menge Soundbars und auch eine ganze Menge Multiraumsysteme, die vorher noch nicht AirPlay 2-fähig waren, die jetzt durch ein Update AirPlay 2-fähig sind. Und das finde ich sehr, sehr gut. Da sind jetzt einige Lautsprecher bei mir irgendwie in den Fokus gekommen, die ich vorher zwar positiv wahrgenommen habe, speziell auch diese ganze Soundbar-Geschichte von JBL jetzt. Aber dadurch, dass sie jetzt AirPlay 2-kompatibel sind, könnten sie eine Alternative für mich sein in Bezug auf eine Sonos Soundbar, mit der ich ja liebäugle, aber die ja auch relativ preisintensiv ist. Vielleicht gucke ich mir mal eine Soundbar von JBL an, wäre eine Alternative.
Ja, warum nicht? Genau.
Man muss ja nicht immer gleich den Maybach nehmen, man kann ja auch den Passat nehmen. Gut.
Boah.
Dann geht's weiter mit ein paar Neuigkeiten zum Thema Packungsinhalt iPhone 12, iPhone 12 Pro. Da wird ja gemunkelt oder da geht man ja mittlerweile von aus, dass kein Netzteil und keine Kopfhörer dabei sein werden. Aber man geht davon aus, dass weiterhin ein Lightning-Kabel im Paket sein wird. Und das Lightning-Kabel soll ein wenig gepimpt sein. Apple hat das überarbeitet. Mittlerweile sieht es so aus, dass man auch davon ausgeht, dass die Bilder, die im Umlauf sind, wohl auch der Realität entsprungen sind sozusagen. Das heißt, es kommt aus so vielen Quellen, das gleiche Bild oder besser das gleiche Kabel, dass man davon ausgeht, das ist wirklich ein Kabel, was aus der Lieferkette heraus geleakt worden ist. Und das hat sich insofern geändert, dass wir jetzt ein geflochtenes weißes Kabel haben. Also besser gesagt, die Ummantelung ist geflochten. Das ist ja jetzt durchaus eine Designsprache, die wir bei Apple schon seit ein paar Monaten oder besser nach einem halben Jahr sehen, seitdem wir zum Beispiel den Mac Pro haben, das ist schon fast ein Jahr, da haben wir ja die ersten geflochtenen Kabel gesehen oder die ummantelten Kabel gesehen. Das scheint jetzt wohl die neue Apple-Kabel-Designsprache zu werden. Ich hoffe mal, das Lightning-Kabel wird dadurch ein bisschen stabiler und ein bisschen langlebiger. Was man so gesehen hat, es sieht halt aus wie ein herkömmliches Kabel, wie es sie auch von Marktbegleitern gibt, ein gesleeftes Kabel, wie man so schön sagt, also nichts Besonderes auf den ersten Blick.
Ja, aber jetzt halt von Apple.
Ist halt von Apple, ja, ja.
Ich bin mal gespannt, wie die Apple-Preise dann sein werden für das Kabel, wenn man es einzeln erwerben will.
Ne, ich denke, die werden genauso teuer sein wie vorher oder wenn nicht sogar noch etwas teurer. Ja, ne?
Das also ist die Frage, ja.
Deswegen billiger wird es auf keinen Fall.
Höchstwahrscheinlich nicht, ja. Aber ein Kabel noch beizulegen macht, denke ich mal, auf jeden Fall Sinn. Ne?
Ich gehe davon aus, dass zumindest das Kabel in der Packung sein wird. Ich glaube, dass so weit trauen sie sich denn doch nicht heraus aus der ganzen Geschichte.
Ja, weil wie gesagt, irgendwo einen USB-Anschluss zum Laden findest du eigentlich überall. Von daher, das macht auf jeden Fall noch Sinn. Sobald sich das kabellose bzw. das Induktionsladen mehr und mehr durchsetzt, ja, wobei ich da ja die nächsten Jahre wahrscheinlich auch noch nicht so überzeugt von bin, also dass du draußen in der Wildnis, ja, also nicht bei dir zu Hause, sondern unterwegs auch kontaktlos irgendwo laden kannst, dann solange muss irgendwo eine Möglichkeit auch sein, dass out of the box geladen werden kann. Dass da nicht zwangsläufig ein Netzteil dabei ist, okay, aber ein Kabel ist dann einfach notwendig, ja.
Ja. So sehe ich das auch.
Genau. Dann hätte ich auch noch eine Kleinigkeit. Und zwar, wir hatten, ich glaube, in Bezug auf Notebooks und auch die ARM-Umstellung kam ich doch hier auf Google Chrome und den Batterieverbrauch, gerade auf MacBooks, dass der so hoch ist. Ja, jetzt habe ich eine kleine News gelesen, dass Google daran arbeitet, gerade was so Hintergrund-Tabs bzw. Variable-Tabs, Wiedergabe von Videos beziehungsweise auch Sound oder Musik im Browser betrifft, dass sie daran arbeiten, den Batterieverbrauch zu senken und dass anscheinend ein paar Builds da schon getestet werden. Also lässt hoffen, dass das da in Zukunft auf jeden Fall auch besser wird. Link ist in den Shownotes drin. Auf jeden Fall schön zu sehen, dass sie das Thema anscheinend endlich angehen. Ja, weil about time. Ja. Dann noch zwei ganz andere Sachen und zwar aus der Gaming-Ecke. Es ist jetzt Death Stranding für den PC erschienen. Ja, Link zu Steam ist mal in den Shownotes drin, wen es interessiert. Ansonsten, ja, ich habe mir damals, als es für Konsole rauskam, so ein paar Let's Plays angeguckt und war da jetzt nicht so überzeugt von. Aber es ist jetzt für den PC da. Was mich viel mehr interessiert, und zwar Horizon Zero Dawn ist ja jetzt auch für den PC angekündigt, kommt im August. Das war ja so ein PS4-exklusiver Titel. Der kommt in der Complete Edition oder wie auch immer die sich nennt, für einen PC mit natürlich Anpassungen in Bezug auf Auflösung, unterstützte Bildschirmarten, mehr FPS, ja, etc. Da bin ich ganz gespannt, da werde ich mal auf die ersten Reviews warten, weil das könnte so ein Titel sein, den ich mir dann für einen PC dann noch shoppe, ja, wenn es technisch einfach passt. Deswegen warte ich da mal die ersten Reviews ab, aber das kommt im August. Ja, also da kann man auch schon mal sich das auf die Merkliste setzen.
Ja, das ist ja jetzt nicht mehr so lange hin, genau. Ne, letztendlich. Ja. Gut, und wo wir gerade bei Gaming sind, da passt dieses Thema wunderbar dazu, mehr oder weniger. Nintendo und Lego. Ja. Mhm. Besser gesagt Lego in erster Linie, die haben vor ein paar Wochen ein Teaser rausgehauen auf Twitter, dass da wohl eine NES kommen soll aus Lego-Steinen. Und dann ging es auch relativ zügig. Ich hätte am nächsten Tag dann noch eine ganze Bilderserie gefunden auf der Seite VJ Gamer. Da wurde das ganze Ding angeblich geleakt. Habe ich gedacht, okay, wunderbar, diese beiden Themen oder diese beiden Links, die packst du dann schön in die Shownotes. Die geleakte Geschichte von der japanischen Seite VJ Gamer und den Teaser, und das wird ein Thema in der Sendung. Und ein paar Stunden später kam dann die offizielle Bekanntgabe von Lego, dass sie am 1. August im offiziellen Lego Store, also im offiziellen Lego Online Store, erstmals exklusiv dort und dann auch bei ausgewählten und Resellern dieses Set verkaufen werden. Und nächstes Jahr im Januar soll das Ding dann in die breite Masse gehen, also in die breiten Märkte sozusagen, also in die ganzen anderen Kanäle wandern. Und vermutlich dann auch zu etwas günstigeren Preisen. Das ist erfahrungsgemäß immer der Fall, sobald dann ein Lego-Set nicht mehr exklusiv nur bei Lego zu bekommen ist, sondern auch in den anderen Kanälen wird es dann auch noch etwas günstiger. Weil derzeit liegen wir bei selbstbewussten 229 Euro, also 230 Euro aufgerundet, finde ich für ein Set dieser Größenordnung, was in meiner Wahrnehmung ja auch kein Set ist, was zum Bespielen gedacht ist, sondern eigentlich ein Vitrinenset ist, so würde ich das jetzt einordnen, also für Retro-Fans etc. etwas happig, weil die Teileanzahl mit, ich glaube, 2600 irgendwas Teilen ist jetzt nicht so riesig, finde ich. Und das, was man bekommt, ist jetzt auch nicht so der Burner. Also diese Preisgeschichte, da muss man jetzt noch mal ein bisschen drüber nachdenken. Ich weiß, es gibt eindeutig preislich attraktivere Sets von Lego, wo man mehr für bekommt. Und mir ist bewusst, dass das ein Lizenzmodell ist oder dass es ein Lizenzprodukt ist, wo man auch eine Menge Lizenzgebühren an Nintendo abdrücken muss. Und ich denke mal, das ist auch der Hauptgrund, warum dieses Set relativ preisintensiv ist. Jedenfalls zum Marktstart.
Ja. Ja, wobei es ist ja schon ein bisschen aufwendiger. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist doch dieses Motiv im Fernseher beweglich. Du hast ja quasi ein Level, der kann dann in Anführungszeichen scrollen. Ich glaube, das NES ist sogar in Originalgröße, oder?
Das NES ist in Originalgröße. Man hat dann noch so einen Miniatur-Röhrenfernseher dabei. Und da ist halt eine Technik, und da ist eine Kurbel drin, wo man dann halt so ein Level durchspielen kann. Aber das ist ja, das sind Lego-Technik-Elemente, die sich im Inneren befinden. Das ist kein großartiges Hexenwerk. Ich habe schon kompliziertere Modelle zum günstigeren Preis gesehen. Also wenn das jetzt
es ist halt Nintendo.
Es ist halt ein Lizenzmodell, und das macht es wahrscheinlich so teuer. Ich habe gerade ein Modell in der Bemusterung, oder ich bemustere es gerade nicht, sondern ich baue es gerade zusammen, mehr oder weniger. Und da ist es auch ein Lizenzmodell, aber da ist das Preis-Leistungsgefüge nicht so extrem wie bei Nintendo-Geschichte letztendlich. Aber okay, das muss man halt immer für sich selbst abwägen, und ich glaube, man versucht auch mit diesen Nintendo-Set auch verstärkt nicht nur die Lego-Freaks mit ins Boot zu holen, sondern auch verstärkt die Nintendo-Leute, also die Retro-Gamer mit ins Boot zu holen und die von dieser Seite abzuholen. Das ist, da will man jetzt beide Seiten irgendwo bekommen. Auf der einen Seite die Retro-Spiele-Fans und auf der anderen Seite die Lego-Fans, und im besten Fall sind sie Lego- und Nintendo-Fans, und dann hat man den optimalen Kunden.
Ja.
Ja. Mir ist es persönlich ein bisschen zu teuer. Ich bin ja ein großer Lego-Fan, aber man muss dann auch mal ein bisschen realistisch denken.
Ich wollte gerade sagen, also so verrückt ist man dann doch nicht, ja. Also ich finde,
also wenn mich Lego damit bemustern möchte, können Sie es gerne tun. Ich werde das natürlich gern drüber sprechen, keine Frage. Aber es ist halt auch immer sehr schwierig, an Rezensionsexemplare zu bekommen.
Ja, das, die Frage das ist, ob ja, inwieweit man das NES-Modell noch modden könnte. Dass man vielleicht wirklich einen Raspberry oder so noch reinmacht und dann einen Emulator laufen lässt.
Ne, ich denke, die Grundlage ist da, dass man im Gehäuse noch Platz hat und ja, das irgendwie machen kann. Das ist
noch eine Idee.
Und da wird man in nächster Zukunft bestimmt was sehen.
Aber trotzdem, das trotzdem noch, da gibt es andere Sachen. Ja, oder du druckst dir selbst was aus in die Richtung. Ja, vor allem hat man den Mini-NES ja sowieso schon, also von daher.
Ja, also wie gesagt, das mag ein schönes Modell sein, keine Frage, aber es ist ein bisschen zu heftig. Und ich denke, im nächsten Jahr, wenn es dann im freien Markt zu bekommen ist, dann wird es preislich sicherlich mindestens auf 199 runtergehen, vielleicht sogar 179. Und dann sieht es schon interessanter aus, finde ich.
Ja. Wenn man Interesse daran hat, ja.
Ja.
Das ist nur die Frage, in welchen Stückzahlen ist es dann verfügbar.
Ja, ja, aber ich glaube, da wird Lego, also diese ganze Nintendo-Geschichte wird Lego lange ausdrücken. Also so lange ausdrücken, bis nichts mehr rauskommt, was das angeht. Ich glaube, das Modell werden sie lange verfügbar halten, erfahrungsgemäß.
Ja, mal gucken, wie die Lieferzeiten sind jetzt am Anfang. Wenn die nicht ganz so prickelnd sind, könnte sogar der Preis noch ein bisschen nach oben gehen.
Ja, ja. Das gibt halt sehr viele Modelle von Lego, wo man sagt, oh, mal gucken, wie lange das noch verfügbar ist, das wird es bald nicht mehr geben, etc. pp. Ja, das hat man bei vielen Modellen gedacht. Zum Beispiel, das beste Beispiel ist der VW-Bus T1 aus der Creator-Serie. Da haben sich auch die Leute am Anfang draufgestürzt. Wie verrückt, haben das Ding gekauft. Super Modell, habe ich selbst. Toll. Aber das Modell haben sie so lange am Leben gehalten und so lange aktiv im Line-Up gehalten. Ganz klar, weil es auch sehr viele Oldtimer-Freaks gibt, Auto-Freaks gibt, die vielleicht erst sehr spät darauf aufmerksam geworden sind, dass es da jetzt ein T1-Modell gibt, die vorher gar keinen Kontakt zu Lego hatten und diesen ganzen Markt der Nicht-Lego-Fans, sondern der Volkswagen-Fans, der Bulli-Fans, den wollten die halt auch mitnehmen und wollten den so lange wie möglich bedienen. Und deswegen haben sie dieses Set extrem lange im Sortiment gelassen. Ich glaube, das ist jetzt auf irgendwelchen Spielzeugläden, Online-Läden etc. pp. Immer noch zu bekommen, was da noch irgendwelche Posten, Restposten im Umlauf sind. Und das Ding ist, glaube ich, von 2016 oder so. Also das ist immer noch zu bekommen und auch noch zu halbwegs vernünftigen Preisen.
Also war nichts mit schnell mal einen Euro machen?
Nein. Es gibt Modelle, wo man wirklich sagen kann bei Lego, das ist ein Invest, das kann man schnell und günstig einkaufen, lässt man dann halt original verpackt liegen und verkauft es dann irgendwann später und kann damit ein bisschen Geld machen, aber das ist, da muss man schon sehr tief im Thema sein, dass man das als als Anlage verwenden kann. Aber es gibt einen ganzen Markt oder eine ganze Szene, eine ganze Community, die Lego als ein Investment sehen, ganz klar.
War das nicht bei Überraschungseier auch mal hier so eine Periode und ist der Markt nicht sogar eingebrochen oder habe ich da irgendwas falsch im Kopf? Obwohl, ich kenne mich da nicht so aus.
Ja, das Überraschungseier, da gab es ja dann diese Sammlerbörsen und Verkauf und tralala. Aber da gab es dann auch so eine riesen Fälscherszene, die dann diese Figuren gefälscht hat. Und da haben sie einen ganzen Fälscherring ausgehoben.
Was?
Ja, das war vor zig Jahren. Ich hatte mal einen Bekannten, der ganz tief in dieser Szene war. Da war da tief drin, also nicht in dieser Fälscher-Szene, sondern in dieser Sammler-Szene,
ja.
Muss man dazu sagen. Aber da gab es ja diesen legendären Pumuckl mit Regenschirm etc. Das war also eine relativ legendäre Figur, die relativ hochpreisig war, also nicht beim Überraschungsei, weil da hat sie immer das Gleiche gekostet, aber auf den Sammlerbörsen war das ein sehr beliebtes Modell. Und es war dann sehr überraschend, dass es dann auf einmal extrem viele Pumuckl mit Regenschirm gab. Und dann haben sie einen ganzen Fälscherring ausgehoben. Das waren alles Zahntechniker. Die haben natürlich dieses Miniaturwerkzeug etc. und die haben diesen Pumuckl nachgebaut, nachgefräst und das waren glaube ich 4 oder 5 Zahntechniker, die seltene Figuren gefälscht haben und die haben sie dann quasi gefasst und ja, ich weiß gar nicht, was sie damals für Strafen bekommen haben. Es ging jedenfalls um gewerbsmäßigen Betrug, weil sie das halt im größeren Stil betrieben haben und angeblich haben sie da eine Summe von über 400.000, damals waren es noch D-Mark, umgesetzt mit der Fälschung von gefälschten Figuren, von Überraschungseierfiguren und da, es war ja nicht nur Pumuckl, es war ja dann auch Mickey Maus und was es da alles gab, also da gab es ja Serien, Hippos, was Fett weiß Hippos, ich. Ja, da gab es ja
wahnsinnig. Wir sind dabei jeden 7. Mai.
Ja, da gab es ja eine wahnsinnig große Fälscher-Szene.
Da siehst du wieder mal was gelernt.
Ja, Zahntechniker,
war mir jetzt nicht man bewusst sagen. Her, dass es da, ja, okay. Na klar, aber wo, überall da, wo Geld zu machen ist.
Ja.
Kann sowas vorkommen, ja.
Ja. Wobei man ja sagen muss, so ein Ding da aus dem vollen Stück Plastik in Handarbeit rauszufräsen, da muss man ja auch ein bisschen für begabt sein, damit man das Ding auch nicht auf den ersten Blick vom Original unterscheiden kann. Also da ist es schon, da steckt auch ein bisschen Arbeit dahinter, ne?
Ja. Also wenn sie das wirklich alles von Hand gemacht haben, also jede einzelne Figur und nicht die Form und die dann gegossen oder gespritzt haben.
Also so hieß es. Ich weiß es nicht, ob das wirklich so war, aber jedenfalls waren es Zahntechniker, weil die natürlich
auch dieses... Vor allem war ja jede Figur ein Unikat.
Ja. Weil die natürlich auch dieses Werkzeug dazu hatten und auch die wahrscheinlich die ja, sie konnten es, sagen wir mal, vernünftig nachempfinden, dem Original. Ja. Gut, aber lass uns nicht über Zahntechniker sprechen. Lass uns über macOS 11 sprechen. Mhm. Da gibt es nämlich ein paar neue Infos zum Bereich der derzeitigen, ja, wie viel das auf eurem Rechner wegnimmt, oder des Speicherbedarfs. Das liegt derzeit bei 27 GB. Das ist eine Menge und jeder, der sich das installieren will, in der Beta-Version sollte sich das gut überlegen, ob er die Kapazität überhaupt zur Verfügung hat. Liegt nämlich daran, dass derzeit im Schnitt 12 GB für Snapshots verwendet werden und derzeit hat man halt nicht die Möglichkeit, das Ganze zu managen. Also das geht über Umwege, übers Terminal, aber da muss man sich auch schon ein bisschen auskennen und man muss auch sehr gut im Thema sein, nicht, dass man da die falschen Dinge rauslöscht sozusagen, also da muss man wirklich ein bisschen ja, terminalfest sein, sagen wir es mal so. Zumindest sieht es so aus, dass es derzeit noch kein vernünftiges Tool gibt, sei es von Apple oder sei es Third-Party-Tools, wo man die Snapshots managen kann oder wo man einstellen kann, wie viel Kapazität, wie viel Gigabyte, wie viel Prozent der Festplatte für Snapshots reserviert werden sollen. Ja, das wird sich dann natürlich im Laufe der Zeit ändern und ich denke, dieses Snapshot-Management wird sich auch noch in der finalen Version verbessern. Aber derzeit sieht es halt so aus, dass eine Beta-Version bis zu 27 GB wegnehmen kann. Das ist bei manchen Rechnern schon knapp.
Ja. Da ist die Frage, die Listen, die unterstützt werden, was war da die Minimalausstattung, die geliefert wurde? Ja, gute Frage.
Ja. Ich glaube.
Aber ja, okay, aber wenn selbst wenn es 128 waren und da hatten wir ja Geräte, ist es natürlich dann, also fast 30 GB ist natürlich schon viel Platz, der da flöten geht, ja.
Ja, so ist es. Gut. Tja. Dann geht's weiter mit Apple Silicon. Da hat nämlich der Kollege Ming-Chi Kuo
die Gerüchte zu den ersten Geräten dann wieder, ja.
Zu den ersten Geräten, ja. Und da sieht es so aus, dass wir Ende diesen Jahres ein MacBook 13 Zoll sehen werden, laut seiner Aussage, und ein MacBook Air Und diese Geräte sollen sich letztendlich nur vom Prozessor her unterscheiden, vom Design her und von den restlichen Ausstattungsmerkmalen sollen sie identisch sein zu dem, was wir jetzt sehen. Da soll sich nicht viel ändern in diesem Jahr. Allerdings interessant soll es dann im nächsten Jahr werden. Da sollen dann komplett neue Geräte rauskommen. 14,1 Zoll hat er wieder hervorgekramt, der sehr beliebte Formfaktor, und 16 Zoll. Und diese Geräte sollen sich grundlegend ändern, nicht nur von der Prozessorarchitektur her, sondern auch vom Design, vom Formfaktor etc. Ja, da soll dann erst richtig was passieren, und dieses Jahr ist es ja mehr oder weniger nur ein Prozessorwechsel. Das sind so die groben Aussagen.
Ja, wir hatten ja eh schon die Gerüchte gehabt und haben ja selbst auch schon spekuliert, was als erstes Gerät sein wird oder sein könnte, was mit einem Apple ARM-Chip kommt. Da war ja MacBook Air, war ja gehandelt. Wir hatten ja auch schon über das alte MacBook spekuliert, was ich da ja eigentlich auch anbieten würde. Die Gerüchte zum 13er hatten wir ja auch schon mal erwähnt. Ich tue mir ein bisschen schwer mit dem MacBook Pro 13 Zoll. Wenn das wirklich in der Art und Weise kommt und einfach nur ein ARM-Chip reinkommt. Gerade wenn dann so zeitnah nächstes Jahr neue Pros kommen sollen, die auch vom Design her komplett neu sind. Da tue ich mir jetzt halt so als Übergangsgerät quasi bei dem 13er, habe ich da ein bisschen Bauchschmerzen mit. MacBook Air, okay, das ist vom Design her sowieso schon recht, ich sag mal, schmal jetzt so. Was wolltest du da noch groß am Design ändern, außer das mehr in Richtung MacBook zu bringen? Mhm. Das ist jetzt die Frage. Ja. Was würdest du da noch anders machen beim Air? Aber gerade das Pro, auch wo die Gerüchte da sind, dass ja, wie gesagt, dass das 14er dann kommen soll. Das ist dann echt die Frage, wie sie es preislich platzieren wollen oder ob sie da mit dem 13 Pro dann halt dieses Back to School mitnehmen wollen jetzt schnell. Könnte natürlich auch sein.
Das ist die Frage. Sie müssen jetzt irgendwas was abliefern, weil Sie haben ja gesagt, Ende des Jahres soll was kommen. Das wurde ja offiziell auf der WWDC bekannt gegeben, dass wir Ende diesen Jahres was mit ARM-Chips sehen werden. Theoretisch würde es ja im Moment reichen, erstmal nur ein Gerät rauszuhauen. Genau. Und das mit einem MacBook Air abzuhandeln. Das wäre eigentlich ein relativ leichter Wechsel. Mhm. Oder wie ich ja immer noch finde, optimal wäre es, das 12 Zoll wieder neu aufzulegen mit neuem Design jetzt, oder leicht abgewandeltem Design und das dann wieder auf den Markt zu werfen in irgendeiner Weise. Warum er jetzt so festhält an diesem 13 Zoll MacBook Pro, das weiß ich nicht. Ich meine, man muss auch nicht alles für bare Münze nehmen, was der gute Mann spekuliert oder was er voraussieht, weil bei vielen Dingen lag er in der letzten Zeit auch falsch. Ich erinnere an die ganze Geschichte mit den Mini-LED-Geschichten. Wie oft hat er schon gesagt, dass wir Mini-LED-Geräte sehen werden? Das hat er jetzt ja wieder neu aufgekocht und hat das aufs nächste Jahr verschoben.
Genau, das sind diese 14,1 und 16 Zoll
mit. Genau, und das. Ja. So nach dem Motto, ja, wenn es dieses Jahr nicht kommt und dieses Jahr nicht stattfinden wird, Mini-LED wird irgendwann kommen, aber auf nächstes Jahr wird es bestimmt kommen. Das kann ja auch durchaus möglich sein, dass das nächstes Jahr kommen wird. Aber mit diesen sehr frühen Spekulationen, die er da rausgehauen hat zu Mini-LED, normalerweise müssten wir schon längst Mini-LED-Geräte haben, nach seinen Prognosen, was bisher ja auch nicht eingetroffen ist. Also kann es auch gut sein, dass er mit diesem 13 Zoll MacBook Pro daneben liegt und wir vielleicht nur ein MacBook Air sehen werden, etc.
Die Frage, die sich bei Mini-LED ja auch noch stellt, und da hatten wir die Gerüchte ja auch schon, dass die iPad Pros mit Mini-LED kommen sollen, zumindest mal ein Gerät aus der Serie oder aus der Reihe von den Pros. Kommen die dann vorher noch? Ja, ist ja die Frage, sind die im nächsten Refresh oder so drin? Und dann, wie gesagt, eventuell der Sprung zu MacBook Pro oder sogar gerüchteweise zum iMac. Da warten wir ja auch noch auf was. Ja, da hieß es ja auch mal, wir könnten ein neues Design beim iMac jetzt noch erhalten dieses Jahr, wo wir auch schon spekuliert haben, macht das Sinn, dass es dann noch Intel ist oder wäre es ARM mit einem neuen Design dann halt noch mal dünner. Ja. Aber wie gesagt, ja, beim 13 Pro, klar, wenn du das jetzt gerade mit dem Pro im Namen dann auch nochmal für die entsprechenden Käufer, beziehungsweise wie gesagt in diesem Back-to-School vielleicht jetzt noch sehr früh Ende des Jahres bringen willst, okay, kann man machen. Wäre vielleicht auch noch zu erklären dann, wenn du wirklich sagst, okay, das nächste ist dann E14 Zoll und Mini-LED, dann hast du da ja nochmal was ganz Neues. Nur wenn das wirklich so schnell kommen soll, wie es der Kuo da gesagt hat, dann wird sich der eine oder andere, der dann beim 13er jetzt zugegriffen hat, schon ein bisschen ärgern, gehe ich mal fest davon aus.
Ja, das ist richtig. Und was er meint, dass die Geräte sich nicht vom Design ändern werden dieses Jahr, das ist auch realistisch, weil wahrscheinlich die Zeit es auch gar nicht jetzt zulässt, da jetzt noch ein komplett neues Gehäusedesign rauszuhauen und weil es...
Björke, man weiß halt nicht, wie lange haben sie dran gearbeitet oder wann haben sie sich dazu entschieden, das Gehäusedesign einfach zu übernehmen für die erste Generation.
Ja, das ist
richtig. Das weiß man halt nicht. Oder ob sie gesagt haben, hier die Ressourcen, die wir haben, stecken wir lieber in das 14er und das neue 16er und nehmen dann einfach die Gehäuseform vom 13er, wie wir es jetzt haben, und machen da unser Ding mit dem Arm. Das kann natürlich auch sein, dass man da einfach Ressourcen quasi eingespart hat, was die Entwicklung betrifft. Weil wenn du ein fertiges Gehäuse schon hast, ja, also das ist ja ein Schritt einfacher, das zu machen, als wenn du ein komplett neues Gehäuse entwickelt hast oder entwickeln musst. Von daher könnte das auch noch so ein Ding sein, um halt schneller eventuell auch auf den Markt zu kommen. Aber je nachdem, wann du da ein Projekt anstößt, ja, hätte man auch wahrscheinlich zu dem jetzigen Zeitpunkt schon was Neues machen können. Es ist halt die Frage, macht es Sinn, für das 13er auf ARM-Basis auch ein neues Design zu entwickeln, wenn nächstes Jahr, und die Gerüchte sind ja, oder der Kuo hat ja gesagt, im dritten Quartal nächstes Jahr schon das 14er mit neuem Design und ARM kommen soll. Macht es dann Sinn, halt die Ressourcen ins 13er zu stecken?
Mhm. Ja, das stimmt. Ja.
Aber was sind denn bitte, wenn das wirklich Ende des Jahres kommt, was sind denn bitte, ja, je nachdem, okay, klar, Ende drittes Quartal könnte es ja auch werden, dann hast du auch wieder vielleicht fast ein Jahr, die es dauert vom 13er Arm zum 14 Zoll Arm, aber so ein Gerät hat man ja in der Regel länger als ein Jahr. Und wenn es dann vielleicht wirklich nur drei Quartale sind, ja, und nicht vier, die man drauf wartet, das ist echt die Frage. Ja. Der eine oder andere wird sich schon auch sagen, verlasse ich mich auf die Gerüchte und lass das 13er 13er sein und warte aufs 14er. Wie ich es ja die letzten Monate auch gemacht habe, als die Gerüchte zum 14er aufkamen, dann kam es ja nicht. Ja. Ich habe ja auch gewartet. Ja. Wenn kommt jetzt ein neues 14er, ja, oder nicht, ja, wie machst du es dann jetzt, wenn Leute sich für das 13er auf ARM-Basis interessieren und dann heißt es hier, es kommt aber, wie gesagt, im dritten Quartal schon ein 14er auf ARM-Basis, werden dann einige dann doch noch warten, wenn sie es nicht kaufen müssen, oder das ist halt...
Ja, aber man muss ja davon ausgehen, dass die meisten Leute gar nicht so tief im Thema stecken, wie es so die Nerd-Bubble ist, sagen wir es mal so.
Ne? Ja, vor allem, es gibt ja keine Ankündigung von Apple zu dem Thema.
Genau.
Die sagen ja und nicht hier, dann und dann kommt ein 14er.
Genau.
Apple, dann kommt's und dann kommt's, ja.
Und wie gesagt, man hat ja auch schon spekuliert, dass die letzte Aktualisierung des 13ers ein 14er sein wird, ist ja auch nicht passiert. Ja. Ne? Da hat uns Apple ja auch in Anführungsstrichen enttäuscht. Und von daher hofft man natürlich jetzt, dass im nächsten Jahr endlich das 14er kommt. Aber es kann auch alles ganz, ganz anders kommen. Also, mein Gott.
Ja, vor allem auch mit der Aussage von Apple, dass sie weiterhin auch Intel-Produkte oder Geräte auf den Markt bringen. Das ist ja auch wieder so ein Ding.
Naja gut, das hat er gesagt, dass das dieses Jahr noch passieren wird. Ich gehe davon aus, dass das...
Nee, ich meine aber die Aussage von Apple, dass auch weiterhin... Deswegen ja. Kannst du ja auch nicht abschätzen, wie ist die Roadmap. Du kriegst jetzt einen 13er ARM, ja, aber das nächste, es kann ja dann immer noch ein 16er Update mit Intel geben, bis das 16er auf ARM-Basis kommt.
Das weiß ich nicht, das glaube ich jetzt eher weniger.
Ja, ich denke schon, weil es ist eine lange Zeit, ja, bis zum 16er auf ARM-Basis, weil drittes oder viertes Quartal, das ist noch ein Jahr lang, was du warten musst, also länger von heute aus gesehen, was du warten musst, und ich denke nicht, dass Apple hingehen kann und kann da jetzt keine Refreshs mehr bringen. Die wird definitiv in dem Bereich auf jeden Fall noch ein oder zwei Updates sogar bringen, was A, Prozessor betrifft von Intel und vielleicht sogar Grafikkarte. Wir hatten ja jetzt gerade die neue Grafikkartenoption bekommen, ja. Da könnte eventuell auch noch was kommen down the road, ja. Von daher, ja.
Ja, also ich gehe davon aus, dass dieses Jahr noch Geräte mit Intel-Prozessoren kommen werden, aber ab nächsten Jahr wird es keine Intel-Geräte mehr geben. Also keine neuen Intel-Geräte mehr geben.
Da wäre ich mir nicht so sicher.
Ja. Ich glaube es schon.
Es ist halt die Frage auch, wie sieht die Roadmap bei Intel aus und welche Chips will Apple noch in die Geräte stecken? Das kann auch sein, dass am 16er vielleicht noch ein Bump kommt und das war's.
Ja, ich meine, Sie haben ja gesagt, Sie wollen innerhalb der nächsten 2 Jahre die Umstellung durchgezogen haben. Mhm. So. Also, dass alle Produktreihen komplett auf ARM-Technologie umgestellt worden sind. Und wenn Sie da jetzt noch im nächsten Jahr noch Geräte mit Intel-Prozessoren raushauen, das würde ja eigentlich nicht in die Roadmap passen.
Es ist also halt die Frage, wie spät. Aber so ein Bump Anfang nächsten Jahres oder das zweites Quartal, könnte ich mir durchaus noch vorstellen.
Ja, das wird dann aber, wie gesagt, nur so ein Silent Update, was höchstens per Pressemitteilung rausgehauen wird, und dann war es das. Also da wird jetzt nichts Großartiges, das wird nur ein Prozessor-Upgrade geben, ja, und genau, dann war es das.
Speed Bump.
Ja, ja.
Prozessor.
Ja. Das kann möglich sein, ja.
Ja. Aber wie gesagt, ich wäre mal interessant zu wissen, wie viele Leute, die jetzt, ich habe ja auch gesagt, ich warte jetzt mal auf das 13 Zoll MacBook Pro mit ARM-Chip, würde mich schon sehr interessieren, wie viele Leute aber auch gerade aufgrund der Gerüchte dann vielleicht doch sagen, okay, so dringend ist es nicht, ich warte mal aufs 14er.
Ja, aber wie gesagt, das müssten auch schon Leute sein, die so in der Nerd-Bubble unterwegs sind, wie wir sind. Klar. Für die breite Masse, denen ist das, die brauchen ein Gerät und merken, okay, ich brauche jetzt ein neues Gerät, ist jetzt ein, da wird sich nicht viel passieren in der breiten Masse, meiner Meinung nach.
Ja, wahrscheinlich.
Ja. Aber was, um jetzt mal ein anderes Thema anzuschneiden, was bald passieren soll laut der Sparkasse,
Sparkasse, okay.
Ja, ein ganz hartes Thema. Die Sparkasse hat nämlich bekannt gegeben, dass im Spätsommer, ich liebe diese präzisen Zeitangaben, dass im Spätsommer die Girocard respektive EC-Card, wie sie früher einmal hieß, mit Apple Pay kompatibel sein wird. Das hatten sie im letzten Jahr im Dezember angekündigt, dass man dann auch im diesen Jahr mit Girocard eine Apple Pay-Kompatibilität hat. Und jetzt haben sie das etwas konkretisiert und sagen im Spätsommer. Ja,
aber stell dir mal vor, gerade jetzt hier mit Corona, also Covid, ja, wie schön wäre es gewesen oder wie schnell hättest du, wenn das schon implementiert gewesen wäre, wenn das schon verfügbar gewesen wäre, das bargeldlose Zahlen noch mehr pushen können?
Ja.
Also gerade in Bezug auf das Smartphone, egal ob das jetzt Android ist oder ob das iPhone ist, ja, iOS, das mal außen vor, aber gerade da halt von der Karte wegzugehen und das aufs Telefon zu holen, das wäre, denke ich mal, gerade in Deutschland, wo halt ja, also sonstige Karten jetzt nicht unbedingt so ein beliebtes Thema sind, ja. Und da hatte ich jetzt auch gerade mit Bekannten wieder so ein Ding. Da ging es auch um bargeldlose Zahlen bzw. Kartenzahlungen, wo dann auch viele sagen, hier, aber so 99 Cent zahle ich nicht mit der Karte. Warum nicht? Du musst doch noch nicht mal eine PIN eingeben oder unterschreiben. Du behältst die Karte dran und dann wird diese Sache erledigt. Warum willst du da einen Euro rausholen und kriegst einen Cent Wechselgeld? Nimm doch die fucking Karte. Gerade da bietet sich das doch an. Aber ja, das ist, wie gesagt, ein Problem. Was heißt Problem? Das ist halt eine Einstellung in Deutschland, die einfach nicht da ist. Und ich denke, da hätte das eventuell noch helfen können. Dass du nicht deine Karte nochmal aus dem Portemonnaie rausholst, sondern du hast einfach nur dein Telefon.
Ja. Ja, und gerade die Girocard, die extrem verbreitet ist.
Ja, also gerade das Ding, ja.
Jeder hat, wie gesagt, da wäre das
ist die
ein ganz Karte großer Push gewesen. Ja. Ja,
das ist die Karte in Deutschland, ja, die ja auch überall im Prinzip da
akzeptiert wird.
Ja, noch mehr als Kreditkarten.
Ja, klar, Kreditkarte kannst du längst nicht überall mit bezahlen, gar keine Frage. Klar. Ja,
und deswegen, also das. Also schade, dass es halt jetzt, okay, es kommt, ja, da sind wir ja auch froh drum, ja, ich freue mich ja auch, aber ja, es ist halt wirklich schade, dass das nicht früher da war, weil das hätte können da nochmal so einen zusätzlichen Push bringen, weil die Akzeptanz ist ja generell schon da, es wird ja auch vermehrt gemacht, man kriegt das ja selbst mit, wenn man draußen, was heißt draußen unterwegs ist, wenn man einkaufen ist, ja, es sind sehr viele, die auch mittlerweile bargeldlos bezahlen. Es ist auch schön, dass seit Jahren ja auch gerade das Kontaktlose, beziehungsweise nur das Auflegen, du musst es ja auch nicht mehr reinstecken in das Terminal, dass das ja auch schon technisch seit Jahren ja schon ausgegeben wird. Mittlerweile hast du ja auch dann endlich mal einen Anwendungsfall, ja, dass die Karte wirklich, ja, und das ist ja nochmal einfacher, ja, und auch keine PIN-Nummer eingeben, sondern die Beträge, ja, die da hast, dass du da wirklich einfach nur Karte, ja, anhalten, ja, Zettel mitnehmen, raus, ja. Und ja, okay, aber was willst du machen? Die Sparkassen haben sich da mit Händen und Füßen am Anfang gewehrt. Mit Kreditkarten und dann, okay, Implementierung der EC-Karte ist halt nochmal ein anderes Thema, aber das hätte man pushen können, ja.
Ja. Ja, so ist es.
Es ist, wie es ist.
Genau.
Und wie wir anfangs schon gesagt haben, wir wissen ja nicht, wie so lange es uns noch verfolgt, das Thema.
Das wissen wir nicht, nein. Und vor allen Dingen, was mich auch ein bisschen, ich sag mal, ärgert, ist jetzt zu viel gesagt, aber was mich ein bisschen missmutig stimmt, dass sie jetzt einfach sagen, Spätsommer. Spätsommer kann auch der letzte Tag des Sommers sein. Also das ja, klar. Ist,
ich das würde ist, auch nicht vorher damit rechnen.
Nee, das ist typisch Sparkasse, sorry. Also erst jahrelang, nee, jahrelang jetzt nicht, ja doch, es sind ja schon, man kann ja schon in Jahren sprechen, sich gegen Apple Pay mit Händen und Füßen wehren und versuchen, ihre eigenen Standards da durchzuprügeln und dann auf einmal merken, ja, das ist jetzt vielleicht doch nicht so toll, findet vielleicht doch nicht so viel Akzeptanz, unser Versuch, unsere eigenen Standards durchzuprügeln und dann auf Apple Pay aufspringen und das dann auch noch so zähflüssig implementieren. Ja, nee, das ist doch alles für ein Popo.
Ja. Aber wie gesagt, ja. Hauptsache, es kommt jetzt mal.
Genau.
Und dann ja, muss man einfach mal gucken. Und ich denke mal da, weil was man selten sieht, ist, dass jemand wirklich mit seinem Smartphone bezahlt. Dass sie alle ist mir zumindest mal äußerst selten untergekommen, dass ich da gesehen habe. Und wie gesagt, mittlerweile mit der EC-Karte, gerade das Kontaktlose, beziehungsweise nur das Auflegen oder Anhalten am Terminal, das ist ja mittlerweile, das siehst du so oft. Ja, alleine auch schon, wenn irgendwo steht, ja, bitte bargeldlos bezahlen etc., das ist dann doch mittlerweile schon angekommen und auch angenommen worden. Von daher, mal gucken, vielleicht ist bis dahin dann oder ist es vielleicht sogar in Anführungszeichen ein Vorteil, ja, weil die Kundschaft schon dran gewohnt ist, ja, und dann vielleicht dann auch mal zum Telefon greift, ja. Es ist halt nur die Frage, wie erklärt sich Sparkasse ihren Kunden? Weil du musst ja dann erstmal in Apple Pay einbinden. Das geht ja nicht irgendwie ohne dass du deine Karte da reinkriegst. Das ist halt die Frage, wie sie dann ihre Kunden noch aufklären. Ja,
ja, stimmt.
Weil wir wissen es.
Ja.
Es gibt andere Technikinteressierte, die ja auch da am Ball sind, ja, und quasi drauf warten. Aber der Großteil der Kunden, für den ist das, denke ich mal, jetzt nicht das Thema, vor allem wenn sie mit der Karte am Terminal sowieso, ja, zahlen können. Ja, aber wie gesagt, du musst halt, je nachdem, wo du die Karte hast, erstmal raus, die Karte dahin. Deswegen denke ich mal, das Telefon hast du immer noch griffbereiter vielleicht, beziehungsweise ist nur ein Griff, nicht das Portemonnaie rausholen, nochmal die Karte rausholen oder deine Börse rausholen oder deine Handtasche durchsuchen nach der Karte, sondern das ist bei vielen, denke ich mal, der einfachere Griff, ja, also von daher.
Ja, es ist ja nicht nur das Telefon, diejenigen, die eine Apple Watch haben, damit ja, geht es ja auch.
Das, ne? Also kommt dann noch dazu, genau.
Ist ja noch einfacher.
Ja. Ja.
Gut, aber wo wir gerade bei Sparkasse waren und bei Banking waren, lass uns doch über unseren heutigen Sponsor sprechen. An, genau. Das bietet sich thematisch sehr gut an. Sagen wir mal, von einer nicht so innovativen Bank wie die Sparkasse zu einer extrem innovativen und smarten Bank wie unser heutiger Sponsor, nämlich Contest. Die haben wirklich eine Menge smarter Features. Zur letzten Sendung hat mir ein Hörer geschrieben, ich habe, glaube ich, 5 oder 6 Mal smart gesagt. Das versuche ich heute noch etwas zu steigern, weil Contest wirklich smart ist. Und Contest hat wirklich sehr, sehr viele smarte Features. Kann man nicht anders
sagen. Zähler mit einblenden. Ding, ding, ding.
Genau. Und heute möchte ich speziell auf die Partnerschaften eingehen, die Contest pflegt und die Partner eingehen, die Contest an Bord hat. Und speziell möchte ich auf die Firma Lexware eingehen. Lexware ist eine Software-Spiele, die es schon sehr, sehr lange gibt, die sich auch sehr stark in den letzten Jahren gewandelt hat. Und mit LexOffice ein Online-Buchhaltungstool, ein Online-Buchhaltungsmanagement-Tool am Start hat. Und die sind mit Contest eine Partnerschaft eingegangen. Also die beiden Firmen sind sozusagen ein wenig miteinander verwoben und haben auch ein Höchstmaß an Kompatibilität zu ihren jeweiligen Produkten. Also das smarte Konto und die smarte und das smarte Buchhaltungstool sozusagen. Und die Erleichterung oder besser gesagt das einfache Managen der Buchhaltung, das bietet sich natürlich auch an, das Ganze an Contest anzubinden und die Geschichten in Sync zu halten. Das heißt, packen wir es mal unter die große Überschrift Einnahme findet Rechnung. Man hat die Möglichkeit, das Contest-Konto mit LexOffice zu verbinden. Das heißt, findet LexOffice auf dem Konto eine passende Einnahme mit zum Beispiel einem identischen Betrag, identischer oder passender Rechnungsnummer, wird das Ganze gematcht. Also es wird sozusagen in der Buchhaltung als bezahlt markiert. Und man hat sozusagen eine automatische Registrierung oder ein automatisches Feststellen der Einnahme in der Buchhaltungssoftware. Also wenn man quasi diese beiden Tools einsetzt, erleichtert man sich eine Menge, indem man gewisse Automatismen durchlaufen lässt oder die automatisch im Hintergrund laufen, wenn die beiden Dienste miteinander verknüpft sind. Und das ist ein smartes Feature, was Contest bietet. Eines von sehr vielen, aber das habe ich jetzt mal herausgepickt, weil gerade so das Verbuchen von Zahlungseingängen ist ja teilweise auch so ein bisschen nervig und anstrengend. Und von daher wird das mit diesen Synchronisationsfeature erleichtert. Ja, das ist ein smartes Feature von ganz, ganz vielen, was ich jetzt hier mal repräsentativ herausgepickt habe. Zu guter Letzt möchte ich noch anmerken, dass es auch eine Partnerschaft zu dem nach meiner Meinung besten Banking-Tool für den Mac gibt, nämlich zu Money Money. Das ist für mich eines der kraftvollsten Tools überhaupt für den Mac. Also eine sehr starke und leistungsfähige Banking-Software, die ich selbst auch schon lange einsetze. Und da gibt es auch eine Verknüpfung hin zu Contest. Und man kann quasi die smarten Power-Features von beiden Produkten zusammenlegen und hat letztendlich dort auch nochmal eine optimale Symbiose aus den beiden hervorragenden Tools, wie ich finde. Tja, das sind alles Features, die gerne unsere Hörer testen können, sofern sie ein Geschäft betreiben, selbstständig sind, Freelancer sind, wie man so schön sagt. Die können sich nämlich bei Contest anmelden, dort ein Konto eröffnen und da gibt es natürlich wieder einen Hörervorteil auf der Seite www.contest.com/geekcafé. Auf der Landingpage, dort gibt es 50 € Startguthaben für unsere Hörer, die dort ein Konto eröffnen. Die Kontoeröffnung ist kinderleicht, in 10 Minuten erledigt. Man kann es komplett über die App erledigen. Die App, die ist kostenlos. Die App zum Konto sozusagen. Was die App kann und macht, da werden wir wahrscheinlich in den nächsten Folgen auch noch ein wenig drauf eingehen. Ja, wie gesagt, testet es aus, schaut es euch an. 50 € Startguthaben für die Kontoeröffnung gibt es auf der verlinkten Landingpage. So, dann würde ich sagen, bedanken wir uns für die entspannte und freundliche Unterstützung bei Contest. Tja, dann machen wir weiter, oder?
Ich denke schon, ne? Ja. Noch sind wir nicht ganz durch mit...
Nö, wir haben ja noch ein bisschen was. So, dann lass uns mal über Foxconn sprechen. Foxconn gibt jetzt mal so richtig Gas oder Apple gibt jetzt Gas in Indien. Dort haben sie nämlich 900... ich habe jetzt die Zahl verwechselt. Die haben jedenfalls eine Menge Geld ausgegeben. Ich habe sie mir notiert. Sie haben jedenfalls bestehende Fabriken und neue Fabriken eröffnet. Also bestehende Fabriken haben sie erweitert. Das bedeutet, sie haben dort neue Produktionsstraßen eingerichtet. Dort, wo teilweise auch schon jetzt iPhones produziert werden, sind neue Produktionsstraßen hinzugekommen. Und sie wollen auch dort Geräte bisher produzieren, die sie noch nicht dort produziert haben. Also sie wollen dort auch Geräte aus China bauen, die bisher nur in China gebaut worden sind. Die wollen sie jetzt auch in Indien bauen. Und sie wollen sich somit noch ein bisschen unabhängiger von ihren üblichen Standorten machen und somit die Produktionsstätten etwas diversifizieren, etwas verteilen. Hat ja auch damit zu tun, dass Indien auch ein Wachstumsmarkt für Apple ist. Im Moment ist es so, dass Apple dort nur einen Anteil von 1% hat, Marktanteil. Und Apple Smartphones gelten dort immer noch als ein extrem großes Statussymbol. Und da sieht man Potenzial, noch mehr Fabriken zu bauen. Insgesamt redet man von 6.000 neuen Arbeitsplätzen. Und 1 Milliarde US-Dollar sollen dort hineinfließen.
Ja. Ja, das sind schon ein paar Dollar, ja.
Ja, also Apple meint es ernst und es ist ja auch sicherlich sinnvoll, sich etwas unabhängiger von China zu machen, letztendlich, finde ich.
Ja, wobei ganz ohne Konflikte geht es da leider auch nicht. Ich hatte einen Artikel die Tage erst gelesen, da ging es nochmal darum, dass aufgrund der Grenzkonflikte zwischen Indien und China, gerade jetzt in Indien, es zu Verzögerungen bei der Zollabfertigung von Warensendungen kam, darunter auch die Produktionsstätten von Foxconn betroffen waren, mit Teilen, die halt in China gefertigt werden, die dann in Indien verarbeitet werden, beziehungsweise zusammengeschraubt werden für die iPhones, wo sie teilweise halt keine keine Teile bekommen haben und daher nicht produzieren konnten. Indien hat überlegt, auf Warensendungen aus China Strafzölle draufzuhauen. Also das ist, ich glaube, momentan ist es fast egal, wo du auf der Welt produzieren willst. Das kann irgendwo überall was passieren, ja.
Ja, klar.
Das ist echt ein schwieriges Thema. Aber es macht natürlich Sinn, sich Gedanken zu machen. Wie gesagt, das ein bisschen in die Breite zu strecken und sich da Optionen aufzuhalten, weil man hat es ja gesehen, auch gerade mit dem den Differenzen zwischen Amerika und China, wo es da ja auch hier zu Verzögerungen beziehungsweise die Diskussion auch gerade was Importzölle betrifft kam, dass man da vielleicht sich andere Möglichkeiten noch auftut und kann dann eigentlich nur hoffen, dass es da nicht zu irgendwelchen Problemen kommt.
Ja, und sicherlich ist es auch sinnvoller, das Risiko auf mehrere Punkte zu verteilen, ganz klar.
Ja.
Ne?
Hm. Ja.
So ist es.
Ja. Und wo wir gerade bei Apple und Produktion sind, da hatte ich auch eine Nachricht gelesen. Und zwar gab es eine Mitteilung, also nicht von Apple, sondern über fünf Ecken, über Samsung, die das in ihren Zahlen da irgendwo mit drin hatten, dass anscheinend Apple eine, ja, ich sag mal, Strafzahlung an Samsung geleistet hat, weil sie ihren Vertragsverpflichtungen in Bezug auf die Abnahme von OLED-Panels nicht nachgekommen sind. Unter anderem wegen halt weniger Output bzw. Produktion von iPhones aufgrund von Corona, ja, wo ja dann auch teilweise Werke in China bzw. auch in Indien geschlossen waren, wochenlang wegen Corona. Ist da weniger produziert wurde, weniger Panels abgenommen wurden und da ist anscheinend vertraglich halt entsprechende Zahlungen bei Nichterreichen der Abnahmemengen vereinbart gewesen und da müssen sich jetzt anscheinend 950 Millionen Dollar angehäuft haben.
Ja.
Was natürlich auch schon eine kleine Summe ist, ja.
Mhm.
Oder eine nicht so kleine Summe ist, für Apple wahrscheinlich eher Peanuts, aber trotzdem ärgerlich.
Link
ist mal in Shownotes drin,
wie immer. Sicherlich mag ja diese ganze Corona-Geschichte da auch mit stark eine Rolle spielen oder ein großes Thema sein. Wahrscheinlich zu 90% das Problem sein, nehme ich auch an. Aber es könnte natürlich auch sein, dass die günstigeren iPhones ohne OLED-LED, ohne OLED-Display einfach einen besseren Absatz gefunden haben, dass die Akzeptanz der Premium-Produkte mit OLED nicht so gut liefen. Das könnte natürlich auch ein Thema sein oder auch ein Grund sein.
Ja, gerade, wir haben ja auch vor der Aufnahme schon drüber gesprochen, du überlegst natürlich auch, und wir reden ja gerade bei den iPhones oder bei den Topmodellen auch von Preisen oder von Investitionen, das sind ein paar Dollar mehr, ja, um es mal so auszudrücken. Da überlegt man sich die Anschaffung zurzeit vielleicht zweimal oder auch dreimal und oder greift eventuell auch zum günstigeren Modell. Ist natürlich, kann natürlich sein, ne?
Ja, und ich finde gerade so, was das Display angeht, da kann man sich relativ zügig dran konditionieren. Wenn ich jetzt relativ lange Zeit mit einem Nicht-OLED-Gerät arbeite, komme ich da relativ schnell mit zurecht. Bin ich natürlich dann wieder auf was Besserem und muss mich wieder runter skalieren. Ja, wie gesagt, das dauert schon einen Moment, klar. Aber wenn ich nichts anderes kenne und nichts anderes habe und den ganzen Tag mit einem normalen LCD-Display arbeite, ist das auch vollkommen in Ordnung. Natürlich ist ein OLED-Display das bessere Produkt, gar keine Frage. Aber wenn ich nichts anderes habe, wenn es nichts anderes gibt, denke ich, kommt man mit einem normalen LCD-Display auch wunderbar zurecht.
Ist das 10R nicht LCD gewesen?
Ja.
Ja, und klar. Das Display wurde doch eigentlich sehr gelobt. Ja.
Das wurde ja auch gut angenommen, das Gerät an sich, keine Frage. Und wir haben ja jetzt im Endeffekt ja zurzeit immer noch LCDs am Markt. Also nur die Pro-Geräte sind ja OLED-Geräte. Und Apple fährt ja im Moment noch eine Hybrid-Schiene sozusagen. Sie haben also eine LCD-Schiene und sie haben die OLED-Schiene. Und das wird ja auch noch, ich denke, man munkelt ja auch, dass die normalen 12er, die jetzt kommen werden, auch OLED sein werden. Aber selbst da hat man ja gesagt, OLED ist nicht gleich OLED. Da gibt es auch nochmal Differenzierungspunkte, was zum Beispiel auch nochmal die Helligkeit angeht, etc., dass es da auch nochmal Punkte gibt, Differenzierungspunkte gibt. Und ja, Man wird sehen, wie lange diese Zwei-Klassen-Geschichte bei Apple aufrechterhalten wird, ob man demnächst komplett nur noch OLED sehen wird. Muss man schauen. Auf jeden Fall wird es ja noch lange Zeit das iPhone SE geben, was definitiv kein OLED ist. Und das wird ja noch ein bisschen länger oder SE 2, das wird ja noch ein bisschen länger im Sortiment bleiben. Also von daher wird es da noch längere Zeit LCDs geben.
Könnte sein, ja.
Ja.
Außer irgendwann steigen sie dann auf Mini-LED um.
Ja. Ja.
Genau.
Gut.
Da hatten wir kurz vor der Aufnahme nochmal drüber gesprochen und das war ja gerade jetzt ganz aktuell. Twitter hatte ein kleines Problem mit einem, Anfang hieß es ja Hack, und zwar viele Accounts wurden übernommen und Tweets abgesetzt. Das war ein Scam für ja so eine Crypto-Currency-Geschichte, wo jemand dann unter anderem auf dem Apple-Account, ja, auf dem, ich habe es jetzt mittlerweile, hier, hilf mir gerade mal auf die Sprünge, wir hatten noch drüber gesprochen, das waren doch ein paar Promi-Accounts auch noch mit bei. Achso, Elon Musk.
Bill Gates
war genau, dabei. Die waren auch betroffen, wo dann, wie gesagt, hier so Scam-Geschichten rausgingen, mit Bitcoins schicken und mehr zurückerhalten, etc. So die ersten Infos, die man jetzt bekommen hat oder die man erfahren hat, ist, dass anscheinend über ja eine geschickte Social Engineering Geschichte sich jemand da über Twitter-Mitarbeiter Zugriff auf Tools anscheinend erschlichen hat, um dann auf diese Konten zuzugreifen, weil so viel ich gelesen habe, wurden keine Accounts jetzt direkt gehackt und Passwörter geändert, sondern die Besitzer der Accounts konnten auch noch drauf zugreifen. Twitter hatte zwischenzeitlich auch mal die ganzen, also alle Verified Accounts, also die mit dem blauen Haken, mal deaktiviert, ja, damit da keine Tweets mehr abgesendet oder geschrieben oder abgesendet werden konnten. Schon eine sehr peinliche Geschichte für Twitter. Dass man da, wie gesagt, Social Engineering ist eh so ein Thema, ja, gerade in den ganzen, in Firmen wird das ja auch immer wieder, oder ist es ein Thema, gerade auch bei den Schulungen. Ich denke mal, Twitter, Facebook, Apple etc. wird es eigentlich auch geschult. Ja, dass dann sowas passiert, ist schon eine sehr peinliche Veranstaltung. Mal gespannt, was bei den Untersuchungen da noch rauskommt, ja, und vor allem, wie man da darauf reagieren will in Zukunft. Dass so etwas hoffentlich dann verhindert werden kann.
Mhm. Ja.
Aber das ist auch wieder, diesmal, wie gesagt, kein Hack, sondern anscheinend wirklich der Faktor Mensch, der dann sehr geschickt da, ja.
Ja gut, Social Engineering ist ja auch eine Art von Hacking letztendlich, wenn man so sieht.
Anstatt eine Maschine hackst du dann
einen Menschen.
Einen Menschen, ja.
Ja, ja, klar. Ja, es ist krass.
Ja, vor allem so viele Accounts. Ja, dann, also klar, wenn du die richtigen Tools hast, geht es wahrscheinlich relativ einfach, aber das ist schon, ja. Stell dir mal vor, die hätten da irgendwelche Atombombendrohungen von unserem US-Präsidenten-Account abgesetzt, ja. Und da hier Peking direkt angegangen oder so, ja. Du weißt ja auch nie, wie reagiert da wer, ja, oder zu welchen Unstimmigkeiten kommt es da wieder. Da wird wieder hier jemand einbestellt, ja. Keine Ahnung, ja. Wenn es ganz übel kommt, irgendwelche Kriegsschiffe irgendwo hingeschickt, ja. Hatten wir ja auch schon alles in der Vergangenheit. Von daher, das ist echt. In der heutigen Zeit ist sowas nicht ohne, ja.
Ja, das ist richtig. Und da kann viel schieflaufen, ja.
Ja, wobei die Frage wäre gewesen, inwieweit hätte man denn die Tweets von Trump auf dem Account überhaupt ernst genommen, ja.
Ja, gut, das ist richtig. Ich glaube, bevor sowas passiert, müssen noch einige Dinge durchlaufen, dass sowas überhaupt passieren kann. Also da gehe ich mal ganz stark von aus. Da sind noch einige Faktoren im Hintergrund, die da im Hintergrund einfach durchlaufen. Tja. So ist das. Du hattest noch ein anderes Thema drin.
Hatte ich Bridge, noch?
Ja, das ist von dir nämlich an.
Ach so, ja, hätte man. Ja, und zwar Bridge kennen wir ja alle von den Bridge Keyboards her, mit dem iPad. Mhm. Die haben jetzt Docks für MacBook Pros und fürs MacBook Air vorgestellt. Und zwar so Vertical Docks, wo du das Gerät mit der Seite, also wo es drin steht quasi. Es gab ja schon andere Hersteller, die solche Docks angeboten haben. Ich hatte jetzt nicht unbedingt nicht so verfolgt, weil ich kein MacBook mehr habe. Ansonsten fand ich die Docks eigentlich schon immer sehr interessant, weil ich auch niemand bin, der, wenn er mit einem externen Display arbeitet, dann zusätzlich noch das Kleine, in Anführungszeichen, vom Laptop dann noch nutzt, weil ich kann das, also wenn ich an externen Display arbeite, dann entweder an einem oder vielleicht an zwei, die gleich groß sind, aber mit einem kleinen dann noch, nee, das ist nicht so mein Ding. Ja. Von daher finde ich diese Docks eigentlich sehr gelungen, wo du das dann quasi reinstellst. Das benutzt dann von der Grundfläche her relativ wenig Platz und oder nimmt auch dann, wie gesagt, entsprechend wenig Platz auf dem Schreibtisch weg. Ich finde es optisch eigentlich auch sehr gelungen, ja, wenn das Gerät da steht, ja, das ist dann halt so, ja, quasi ein Tower, in sehr schmal. Ja.
Sehr schmaler Tower.
Also finde ich, also wie gesagt, mir gefällt sowas oder so ein Dock. Hätte ich wieder so ein Gerät, käme das vielleicht gerade fürs Arbeiten zu Hause auch wieder in Frage. Ja, müsste man sich da mal ein bisschen intensiver mit beschäftigen. Ich fand es halt, wie gesagt, sehr interessant, ja, dass da halt neue Geräte jetzt halt gerade auch von Bridge kommen. Ja, dem einen oder anderen wird es halt nichts bringen, weil, wie gesagt, wenn er dann das noch als zusätzlichen Monitor nutzt, auf dem vielleicht dann auch vielleicht nur E-Mail oder Slack, Twitter oder so offen ist, ja, und dann auf dem großen Monitor gearbeitet wird, okay. Aber das ist jetzt nicht so meins. Wie gesagt, wenn, dann hätte ich gerne, wenn zwei Displays, dann gerne zwei gleich große. Oder ein Ultraweit oder so zum Beispiel.
Mit dem kannst du ja auch. Ja, Ultraweit. Da warten wir ja auch noch auf was. Schöne Grüße übrigens.
Ach so, ja, genau, ja.
Da warten wir auch noch auf was.
Ja, ja.
Gut, würde ich sagen, lass uns doch in die Gadget-Ecke gehen, okay. Oder? Oder hast du noch irgendwas anderes? Nee,
können wir gerne machen.
Gut, wunderbar. Tja, eigentlich können wir es ganz kurz machen, aber das wäre ein bisschen doof. Weil dieses Produkt hat sich grundlegend nicht so großartig verändert. Ich habe mir sehr viel Mühe gegeben, da jetzt die Unterschiede herauszuarbeiten. Es ist mir allerdings sehr schwer gefallen. Es geht um die JBL Boombox 2. Das ist keine Revolution, es ist eine Evolution, ganz klar. Und Evolution wird hier auch ein bisschen kleiner geschrieben, weil so viel zum Vorgängermodell hat sich nicht verändert. Das, was sich am auffälligsten verändert hat, kann man am wenigsten in einem Podcast wiedergeben, nämlich die Klangqualität, den Sound. Das ist das, was sich zum Vorgängermodell am großartigsten verändert hat. Das Ding hat einen wesentlich ausgewogeneren Bass bekommen. Der Bass hat eine Tiefenpräsenz, der andere oder der Vorgänger, den es auch immer noch zu kaufen gibt, so nicht hatte. Also der Bass präsentiert sich etwas besser. Es ist sehr schwierig, Klang verbal in Wörtern abzubilden. Also das Ding ist vom Klangbild deutlich besser geworden als der Vorgänger, wobei das Vorgängermodell auch schon sehr gut war, keine Frage. Aber das ist das, wo JBL seine Hausaufgaben am meisten gemacht hat bei diesem Produkt. Und das ist ein wirkliches Erlebnis, gerade wenn man jetzt diese Produkte im direkten Vergleich hat, also zum Standard, also zur JBL Boombox und zur Zweier. Wenn man jetzt diese beiden Geräte im Vergleich hat, dann hört man schon auffallend eine wesentliche Qualitätsverbesserung. So, also das muss man jetzt einfach mal so glauben, was ich da sage. Mehr Adjektive und Vokabeln fallen mir jetzt zu der verbesserten Klangqualität nicht ein. Aber gehen wir mal zu den Kleinigkeiten, die sich noch verbessert haben. Das ist unter anderem die Wattzahl, was ja letztendlich auch ein wenig mit dem Klang zu tun hat. Wir haben 2x40 Watt im Netzbetrieb, also wenn ich das am Strom betreibe, und 2x30 Watt im Akkubetrieb. Und das hat sich nochmal verbessert um jeweils 10 Watt zum Vorgängermodell, also 10 Watt in den beiden jeweiligen Modis. Das muss man auch mal positiv hervorheben, dass da auch nochmal eine Steigerung stattgefunden hat. Dann haben wir Bluetooth 5.1, hat sich auch nochmal etwas verbessert, den aktuellsten Standard, da bei dem anderen hatten wir nur Bluetooth 5.0. Und ein kleiner Negativfaktor, es ist ein wenig schwerer geworden, das Gerät. Wir sind von 5,25 Kilo auf 5,9 Kilo gekommen, also das Ding ist etwas schwerer geworden. Ja, ich habe jetzt wirklich versucht, die Unterschiede rauszuarbeiten. Etwas hat sich das Design auch verändert, der Griff hat sich ein wenig verändert. Also die Designunterschiede sind wirklich marginal zum Vorgängermodell und es ist ein wenig breiter geworden, nicht länger, ein wenig breiter. Ja, ansonsten ist alles so geblieben wie beim Vorgängermodell. Wir haben einen eingebauten 10.000 mAh Akku, Milliampere-Stunden Akku. Wir haben eine Akkulaufzeit, die auch erreicht wird. Das ist eines der wenigen JBL-Modelle, die exakt auf die angegebene Akkulaufzeit kommen. Also die 24 Stunden Akkulaufzeit in mittlerer Lautstärke, die werden auch erreicht. Da gibt es keine Abzüge. Bei den anderen Geräten war es immer so, dass man so ein bisschen drunter lag. Jedenfalls so wie ich ihn getestet habe oder so wie ich die Lautsprecher getestet habe. Aber hier werden die 24 Stunden bei meinem Testverhalten oder in meiner Testumgebung auch erreicht. Allerdings teste ich natürlich nicht unter Laborbedingungen, wie es marktbegleitende Kollegen tun können, die natürlich wahrscheinlich auch ganz andere Möglichkeiten haben, Testlabor etc. pp. Ja, wir haben eine IPX7-Zertifizierung, das hatte das Vorgängermodell auch, also vernünftig geschützt. Ja, und das Ding können wir auch als Powerbank benutzen und wir können auch dementsprechend da andere Geräte mit aufladen, wenn wir das wollen. Ob das Sinn macht, ist eine andere Sache, aber da muss man halt abwägen, entweder Sound oder ein volles Smartphone, wenn man die Möglichkeit hat, ja. Greift man dann auch dazu.
Ja, ist ein bisschen groß, der Akku vielleicht.
Naja, 10.000 mAh ist schon ein bisschen was, aber es gibt Powerbanks, die sind genauso groß, von daher
ist nicht das Problem. Nein, ich meine das Gerät an sich.
Als Ach so, als, die groß. Physische Größe von dem Produkt, ja, und ein bisschen schwer, mit 5,9 Kilo ist das ein bisschen schwer, das Ganze dann letztendlich, ja. Es ist ein Produkt, was denke ich, dafür gedacht ist, es auch mal mit rauszunehmen, aufgrund der Stabilität, aufgrund des Erscheinungsbildes und aufgrund auch des überdimensionalen Tragegriffs, den man dort vorfindet. Aber das Ganze ist auch so ein bisschen angelehnt an die Ghetto-Blaster aus vergangenen Jahrzehnten, sage ich jetzt mal. Und da hat man so ein bisschen die Designsprache aufgegriffen. Und das haben sie ganz gut umgesetzt. Also ich finde es immer noch eines der schönsten Boomboxen, die wir so am Markt haben. Wenn man in diesen Größenbereich geht und auch in diesen Klangbereich geht, ist es ein sehr gelungenes Design, wie ich finde. Ja. Noch einen kleinen Pro-Tipp. Der Preis beträgt derzeit so 480 Euro bei Amazon. Das ist vielleicht ein Tipp, wo sich die Agentur jetzt nicht so darüber freut, wenn ich das sage. Aber ich sag's trotzdem. Wer jetzt ein bisschen preisbewusst unterwegs ist, guckt euch um, das Vorgängermodell gibt es stark reduziert. Und wer jetzt die Dinger nicht so im direkten Vergleich hat, der wird auch nicht so diesen krassen Klangunterschied feststellen, der da ist, wenn man sie wirklich im direkten Vergleich hat, diese beiden Geräte. Da ist nichts dran zu rütteln. Wir haben eine massive Klangverbesserung. Wobei der andere, wie ich eben auch schon sagte, nicht schlecht ist, also die Boombox, die erste Boombox. Aber wenn man sich die Angebote anschaut, wie derzeit die erste Boombox im Markt unterwegs ist, greift zur ersten Boombox, weil da könnt ihr teilweise bis zu 200 Euro sparen. Da sind derzeit sehr viele Sales unterwegs, gerade Mediamarkt, Saturn, wo die Dinge rausgehauen werden. Und gerade auch so unbeliebte Farben, die Boombox der ersten Generation, die gibt es auch in Camouflage-Optik. Die ist derzeit sehr günstig zu bekommen, wenn man sich mit diesem Design committen kann. Also guckt euch da mal um. Und wenn man jetzt wirklich den neuesten, heißesten Scheiß haben will, dann kauft man sich in die Boombox der aktuellen, also der zweiten Generation, wie sie im Moment am Markt ist. Ja, das ist so mein Pro-Tipp.
Okay.
Gut, dann hätten wir das auch. Ja, ich würde sagen, Thomas, wir haben es für heute, oder?
Also ich hab's für heute. Wenn du nichts weiteres hast, dann wären wir, glaube ich, am Ende angelangt.
Ja, gut. Und ich würde sagen, wenn alles gut geht, dann würden wir uns beide nächste Woche wiederhören. Hm. Und wenn dann in der Post-Production alles gut geht, hören uns die Hörer dann nächste Woche auch wieder.
Da gehe ich doch mal von aus. Ja.
Okay, also.
Bis dann.
Bis dann. Ja, tschüss.